Danke, Herr. Ich bete, dass ihr alle gestärkt seid für die nächste Runde, sozusagen. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, für deinen wunderbaren Plan, für deinen wunderbaren Sohn Jesus. Danke, Herr, dass du uns dein Liebstes gegeben hast, Herr. Danke, Herr, dass wir wahrlich eine neue Schöpfung sind. In Christus Jesus, durch den Glauben an ihn, durch das vollbrachte, vollkommen vollbrachte Werk am Kreuz auf Golgatha. Danke, Herr, danke, dass wir so eine herrliche Zukunft haben. Und danke, dass du uns heute so viel zeigen willst, Herr. Und dass du uns die Fähigkeit gibst, Herr, durch den Heiligen Geist, das zu verstehen, Herr. Und danke, Herr, dass du auch in den kommenden Tagen uns mehr und mehr Offenbarung darüber geben willst, Herr, und unsere Herzen stärken in der Zeit, in der wir leben. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Okay, wir kommen jetzt zur zweiten Lehreinheit und ich möchte diese anfangen mit dem Wort der Wahrheit. Und das steht in 2. Timotheus 2, Vers 15. Viele meiner Verse habe ich aufgeschrieben. Du kannst sie ruhig aufschlagen, aber eben, du musst nicht mehr. Und weißt, ich habe ja nur eine kurze Zeit und wir müssen schauen, dass wir durchkommen. 2. Timotheus 2, Vers 15 steht, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet oder recht austeilt. Weißt du, die Bibel ist das Wort der Wahrheit. Du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen. Amen. Und alles, was darin steht, müssen wir natürlich lernen zu verstehen, in richtiger Weise. Und deshalb muss man den Inhalt des Wortes Gottes gründlich und sorgfältig untersuchen und besonders, wenn man hier vorne steht und das Wort weitergibt. Weißt du, man kann nicht einfach kommen und irgendwas sagen. Man muss Gottes Wort wirklich studieren, ja? Damit man es recht oder genau austeilt, darlegen oder unterrichten kann. Weil wenn wir das nicht tun, werden wir nicht zur Wahrheit kommen. Und wichtig ist auch in der Bibel zu beachten, an wen oder über wen es geschrieben wurde. Das kannst du aufschlagen, schlag mit mir das auf in 1. Korinther Kapitel 10. Und da schreibt Paulus, der ja so viel Offenbarung und Weisheit von Gott bekommen hat, preis dem Herrn für den Paulus. Weißt du, die Evangelien erzählen dir alles über Jesus und was er getan hat, aber der Paulus hat die Offenbarung von Gott bekommen und hat uns das alles erklärt. Okay, viele Dinge, die man vielleicht sonst nicht verstehen werden. 1. Korinther 10, Vers 32. Und da steht, ich bin im zweiten deshalb, da steht, dass man keinen Anstoß geben soll. Ja? Erregt keinen Anstoß weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. Also das sind die drei Gruppen. Weißt du, Gott sieht nicht diese Nation und jene Nation nur. Er sieht drei Gruppen von Menschen in der Welt. Und das, hier stehen sie, die Juden, die Griechen, damals waren diese Nationen so groß. Also es bedeutet die Heiden oder die Nationen. Aber Gott liebt die Nationen. Er liebt jede Nation. Er liebt sie so sehr, dass er seinen Sohn, sein Liebstes, bereit war zu geben. Ja? Und die Gemeinde Gottes, über die Gemeinde Gottes steht sehr viel, besonders in den Briefen im Neuen Testament. Und wir gehören zur Gemeinde Gottes, also wir sollten viel darin lesen. Amen. Aber alles in der Bibel ist für die Gemeinde, aber nicht alles ist über die Gemeinde. Und das muss man besonders in Hinsicht auf die Endzeit und so weiter, muss man das wirklich unterscheiden können. Ja? Vieles hat er zu den Juden gesagt. Und vergiss nicht, als Jesus auf Erden war, war noch zuerst, bevor er zum Kreuz ging, war noch Altes Testament. Viele Dinge, die er gesagt hat, wo die Leute denken, wie soll man das, also wenn dich dein Auge ja, dann reiß es aus und so weiter. Das war alles noch Altes Testament. Ja? Heute ist nicht mehr Auge für Auge, Zahn um Zahn. Das ist heute nicht mehr. Amen. Und deshalb muss man das unterscheiden lernen und erkennen lernen. Und so wird man das besser verstehen. Aber jetzt mein Thema ist das Zeichen oder die Zeichen der Zeit. Und wir haben schon öfter Matthäus 24 gelesen, aber ich möchte das jetzt nochmal lesen. Matthäus 24 von 1 bis 3. Jesus ging aus dem Tempel. Weißt du, du musst immer, wenn du die Bibel liest, musst du das so richtig dir vorstellen. Ja? Jesus ist in Jerusalem mit seinen Jüngern und sie sind im Tempel. Ja, und dann sagen die Jünger zu ihm, schau diese Gebäude an des Tempels. Ja, sie haben geschwärmt darüber, wie schön das war. Und das war sicher sehr schön. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf den anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und ich kann mir das vorstellen, es war für die Jünger ein Schock. Weißt du, weil sie haben gedacht, ja, Jesus gekommen und der wird jetzt das Königreich aufmachen. Ja? Und irgendwie sagt er da immer Dinge, die sind aber ganz anders. Und dass er sterben wird und all diese Sachen. Ja? Und dann gingen sie auf den Ölberg. Das ist der Weg hinaus von Jerusalem. Und da geht man über diesen Ölberg. Und da sitzt Jesus sich hin und sie sagen zu ihm, naja, sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Weißt du, das ist so eine typische Frage von uns Menschen. Ja? Wann wird das sein? Wie wird das sein? Das wollten sie genau wissen. Und Pastor hat schon am Anfang gelesen in der Apostelgeschichte, er hat gesagt, weißt du, das ist eigentlich nicht so wichtig für euch. Und ich bin so froh, dass er das in der Apostelgeschichte auch erklärt hat, weil er gesagt hat, wichtig für euch ist, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt seid. Ja? Weil der Heilige Geist, hat er gesagt, wird euch alles lehren. Er wird euch alles zeigen. Er ist der Tröster, er ist der Beistand. Er wird euch in alle Wahrheit führen. Amen. Weil er gewusst, jetzt könnt ihr das sowieso nicht verstehen. Ohne ihn könnt ihr das nicht verstehen. Und sicher, die Zeit ist ein wichtiges Element im Leben der Menschen. Aber Gott, der Schöpfer aller Dinge, er hat auch die Zeit erschaffen. Ja, aber er wohnt in der Ewigkeit, weil er ist ewig. Er hat die Zeit gemacht, aber er ist ewig. Das kannst du lesen im 1. Mose. Ich werde später was drüber sagen, aber schlagen wir das schnell auf. 1. Mose im 1. Kapitel. Ist nämlich sehr interessant und ist mir vorher oft gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Im 1. Mose 1, Vers 14, und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Also das ist Sonne und Mond. Ja? Und diese geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Also Gott schuf auch die Zeit. Er kennt die Zeit und er weiß, dass wir in der Zeit leben. Aber weißt du, was Jesus, als er auf Erden war, er war ein Mensch wie du und ich. Aber er war so hingegeben zu seinem Vater. Er hat selbst gesagt, ich sage nur das. Überlege mal, ich sage nur das, was der Vater sagt. Und ich tue nur das, was ich dem Vater sehe zu tun. Das ist ein großes Geheimnis. Wenn du Erfolg haben willst in deinem Leben, musst du das sagen, was Gott sagt über dich. Gott sagt nicht über dich negative Dinge. Er sagt nicht böse Dinge über dich. Er sagt lauter gute Dinge über dich. Er sagt, du bist eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Du bist ein neuer Mensch. Ich habe dich auserwählt in Christus Jesus. Halleluja. Der Herr ist so gut. Amen. Und es ist einfach so, dass Gott das zwar kennt, aber er selbst lebt in der Ewigkeit. Und Jesus wusste das auch. Und deshalb, glaube ich, konnte er auf dem Wasser gehen. Er war aus der Zeit. In der Ewigkeit. Ja? Und weißt du, dass man das als Christ erleben kann? Weißt du, wir sind so zeitgebunden. Das bedeutet, wir denken immer, das geht nicht und das geht nicht. Aber wenn wir zum Herrn kommen, wenn wir nur auf die Zeit, wenn wir nur auf das Natürliche schauen, dann geht es nicht. Aber wenn wir auf Gott schauen, wenn wir auf Jesus Christus schauen und wenn wir wissen, der Heilige Geist ist da, weißt du, er kann uns übernatürliche Kraft geben, Dinge zu tun, wo du nie gedacht hast, dass du das tun könntest. Amen. Und eigentlich, Gott gibt uns Zeit. Er gibt uns viel Zeit. Jemand hat einmal gesagt, und seither habe ich mir das so angeeignet, ich habe genug Zeit. Weil wir sagen immer, wir haben keine Zeit. Es ist interessant zu studieren über die Zeit. Weißt du, wir leben in einer Zeit, wo wir so viele Dinge haben, so viele technische Dinge, die sie früher überhaupt nicht gehabt haben, aber wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ja? Und das ist alles da oben irgendwo. Ja? Aber wir haben schon gehört, wir müssen auf den Geist hören. Wie du weißt, Gott schuf uns in seinem Bild. Und wir sind ein Geistmensch. Also das wirkliche Du ist der Geist, der in dir ist. Okay? Dann hast du eine Seele. Das sind die Gefühle. Das ist dein Verstand. Das ist dein Wille. Das ist die Seele. Die Welt versteht das gar nicht. Die vermischt das immer. Und dann wohnst du in einem Körper. Okay? Und der Herr möchte nicht, dass wir immer nur auf die Zeit schauen. Dass wir immer denken, ja, wir haben ja keine Zeit. Oder wir müssen das jetzt schnell machen. Der Teufel wird immer Druck bringen wollen. Ja? Jetzt, 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 jetzt. Ich meine, die Werbung sagt, das kauft das jetzt, weil nachher gibt es nicht mehr. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ja, genau. Jetzt ist billig. Also wir sehen, Zeit ist eine wichtige Sache, aber wir sollen nicht von der Zeit getrieben werden. Denn wenn Gott ewig ist, er ist ja in uns. Also ein Stück Ewigkeit ist in uns. Amen. Halleluja. Er kennt die Zeit und die Ewigkeit. Er hat die Zeit der Erde präzis gemessen. Und da haben wir jetzt viel gehört darüber, dass er das alles schon bestimmt, dass er gemessen hat. Und er hat für alle Dinge eine bestimmte Zeit vorgesehen. Da steht, ich habe es aufgeschrieben, im Psalm 102, Vers 14, du selbst wird dich erheben und dich der Stadt Zion voll Erbarmen zuwenden. Denn es ist an der Zeit, ihr gnädig zu sein. Ja, der Zeitpunkt dafür ist gekommen. Das sagt der Herr. Er hat immer gewisse Zeit. Amen. Und weißt du, deshalb ist so wichtig, dass dein Glaube entwickelt wird, dass er stark wird. Amen. Damit du zu diesem Zeitpunkt kommst. Halleluja. Die großen Ereignisse unserer Erlösung bestätigen diese Wahrheit. Ich habe es auch aufgeschrieben. In Galater 4, Vers 4 steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Weißt du, nicht eine Sekunde vorher, nicht eine Sekunde zu spät. Halleluja. In Lukas 22, Vers 7 steht etwas über das Passahlamm, das geopfert werden musste. Israel hat so ein Wunder, wenn du das im Alten Testament liest, manchmal denken wir, ja, ist alles kompliziert, aber es ist nicht wirklich kompliziert. Wenn man das studiert, Gott hat ihnen so viel Weisheit gegeben, so viele Dinge gezeigt, die Heidenvölker um ihnen, die wussten das alle nicht. Wenn du das liest, sogar die Dinge zum Reinigen, also wie man sich selber sauber hält, in anderen Worten, wie man seine Umgebung, alle diese Dinge hat Gott ihnen gelehrt. Ja? Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und das erinnert uns an Jesus. Ja? Er ist das wahre Lamm Gottes für jeden Menschen. Halleluja. In der Apostelgeschichte heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. In Englisch was fully come. Vollkommen. Also bei Gott war das immer total zum rechten Zeitpunkt. Da kam der Heilige Geist. Und das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi. Halleluja. Denk 2000 Jahre. Wie viele Menschen, kein Mensch kann sie zählen, wie viele Menschen zu Jesus gekommen sind. Gott hat einen Kalender, der ganz anders ist. Das möchte ich auch beweisen. Wir haben diesen gregorianischen Kalender. Gott hat den nicht. Er hat seinen Kalender. Okay? Ja. Weißt du, und deshalb, wir haben jetzt immer wieder gehört, 2000 Jahre, und wir denken, naja, 2000 sind schon vorbei. Na, weißt du, die Zeitrechnung ist da noch etwas anders. Ja? Und Gott hat sich diese Zeit noch aufgehoben. Und in dieser letzten Zeit wird er so viel tun. Und ich kann nur sagen, bist du bereit? Sind wir bereit? Amen. Sag ja, ich bin bereit. Amen. Vater, du siehst es. Wir sind bereite Leute. Halleluja. Wir sind bereit. Das zu, weißt du, Gott braucht dich und mich noch. Amen. Dass wir einfach ein Licht sind, dass wir leuchten. Und dass die Menschen erfahren, hey, sie brauchen keine Angst haben vor Gott. Die Religion hat immer gesagt, das musst du und jenes musst du. Und wenn du das nicht, alles, was wir tun müssen, ist auf Jesus schauen. Gott ist so weise. Er hat gewusst, wir bringen das nicht zusammen. Und deshalb hat er seinen Sohn gegeben. Denk, welch eine Gnade. Verstehst du eigentlich die Gnade Gottes? Die Gnade Gottes ist, dass er uns, die wir nichts verdient haben, als ja die Hölle, uns hat er die Gerechtigkeit gegeben, die Jesus ist. Und er, der keine Sünde getan hatte, der fehlerlos war, hat all die Sünde der Menschen auf sich genommen. All unsere Verfehlungen, all unsere Krankheiten, all unsere Schmerzen, das ist alles in der Erlösung drinnen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Jesus hat es für uns am Kreuz alles getragen. Und Gott hat seinen eigenen Sohn bestraft und all die Strafe auf ihn gelegt. Und dieses Opfer war vollkommen. Vollkommen. Gottes Herz, ich kann das direkt, ich habe das einmal so gespürt, hat aufgeatmet. Weil Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und das ist die Gnade Gottes. Und wenn du das weißt, dann bist du bereit. Dann bist du bereit, für ihn zu leben. Dann bist du bereit, das zu tun, was er sagt. Und dann erkennst du, dass deine Wege, die sind nicht die besten. Seine Wege sind die besten. Amen. Halleluja. Gottes Kalender hat besondere Tage und auch bestimmte festgesetzte Zeiten. Aber er selbst ist davon nicht betroffen. Deshalb habe ich gesagt, er geht nicht nach unserem Kalender. Gott ist ewig. Das steht in Offenbarung 1. Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der kommen wird. Halleluja. Jetzt gehen wir zu den Zeiten der Heiden. Das hat Jesus erwähnt in Lukas 21 von Vers 5. Und da hat Jesus auch den Jüngern ähnliche Dinge erzählt wie in Matthäus von Vers 5. Und als einige von den Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und klein und geschmückt sei, sprach er, es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf den anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Und dann haben sie ihm gefragt, ja, wann wird das sein? Und er hat gesagt, die Zeit ist herbeigekommen. Also es werden viele kommen in seinen Namen, aber man soll das nicht glauben. Ja? Wenn er sagt, viele werden kommen, Propheten und so weiter, in meinem Namen. Das heißt, sie werden nicht sagen, vielleicht ich bin Christus, aber sie werden sagen, ich bin der Messias. Also ich bin der Erretter, ich bin der Erlöser, ich bin die Antwort für euch. Ja? Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Wow, brauchen wir das heute? Hm? Denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere, ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Aber von diesen allen werden sie Hand an euch legen und so weiter. Und er sagt, wir sollen keine Furcht haben, denn ich will euch Mund und Weisheit geben. Mund und Weisheit. Du wirst wissen, was du zu sagen hast. Halleluja. der alle eure Gegner nicht widerstehen, noch widersprechen können. Ihr werdet aber verachtet werden und verraten und so weiter. Und werdet gehasst werden, seid standhaft und so weiter. Er erzählt all diese Dinge. Und dann, wenn er über das Kommen spricht, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sterne, und auf der Erde wird den Völkern bange sein. Und es werden Verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Das ist ein Bild für die Völker. Und das sehen wir das jetzt? Überall ist Aufruhr. Ja? Genau das ist hier gemeint. Ja? Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde und so weiter. Und dann redet er hier über die Endzeit und über die Zeiten der Heiden. Er erzählt ihnen hier, dass das Ende des Tempels und Jerusalems kommen wird. Hat Pastor auch schon erwähnt. Das war 70 nach Christus. Über die babylonische Gefangenschaft, der Anfang und das Ende der Zeiten der Heiden. Weißt du, Israel kam in Gefangenschaft, weil sie andere Götzen anbeteten. Und das war eigentlich, also sie haben das selber verursacht. Ja? Weil Gott hat sie auserwählt als sein Volk, hat so viele Wunder getan unter ihnen. Und es kam die Zeit, wo sie immer wieder von ihm abgewichen sind und andere Götzen angebetet haben. Ja? Und sie haben auch den Sabbat nicht gehalten. Also die feiern, weißt du, Gott hat ihnen auch sogar so wunderbare Dinge gesagt. Er hat gesagt, dann und dann sollt ihr das feiern. Ihr sollt euch daran erinnern, was ich getan habe unter euch. Und jetzt kommen sie in die Gefangenschaft. Und als sie in der Gefangenschaft waren, das ist der Anfang der Zeiten der Heiden. Okay? Und das alles begann in Babylon, das heutige Irak. Und schlag mit mir Daniel 2 auf. Und Daniel haben wir heute schon einmal ein paar Mal gelesen. Hesekiel, dann kommt Daniel. Und in Daniel 2 lesen wir von dem König, der damals dort regierte. Und weißt du, ich habe gelesen in einem Buch über Babylon. Das war eine unglaubliche Stadt. So was sieht man heute gar nicht. Das war so gewaltig. Diese hängenden Gärten, von denen habt ihr schon gehört. Ja? Das war alles dort. Also da war ein Überfluss. Das ist unglaublich. Ja? Und in dieser Stadt war ein heidnischer König. Er hieß Nebukadnezar. Und eines Tages hat er einen Traum. Und er ist so erschüttert über diesen Traum, dass er ihn gar nicht mehr erinnern kann. Er war so aufgewühlt über diesen Traum. Und er hat in seinem Reich natürlich alles, was er so braucht. Und er hat diese Leute, die so Wahrsager sind und was weiß ich, Sterndeuter und was ich was alles. Und die hat er gerufen. Das kannst du hier in diesem zweiten Kapitel lesen. Weil es steht hier, dass er durch diesen Traum so erschrak. Ja? Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm den Traum sagen sollen. Und ich werde es ein bisschen verkürzen. Ja, damit, und er hat gesagt, sagt mir. Und die haben gesagt, na ja, Herr König, wir können Ihnen nur sagen, was der Traum bedeutet, wenn Sie uns erzählen, was Sie geträumt haben. Aber er wusste es ja nicht mehr. Ja? Und er... Und er hat gesagt, sie haben gesagt, sage uns den Traum. Und der König antwortet, weil ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug von mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Und er hat ihnen angedroht, wenn sie das nicht tun, werden sie alle umgebracht. In Stücke zerhauen. Wow. Und dann haben die gesagt, Herr König, es ist kein Mensch auf Erden, der das tun kann. Und Da wurde er noch zorniger und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte, auch Daniel und seine Gefährten. Weil Daniel war eben von Jerusalem nach Babylon geschleppt worden. Sie waren ganz junge Leute damals. Und Daniel war so hingegeben mit seinen drei Freunden, dem Herrn, dass sie ihm vertraut haben. Dass sie sogar nicht die Speisen essen wollten, die der König ihnen gegeben hat, weil ja die Juden gewisse Speisegesetze hatten. Das durfte nicht zu irgendwelchen Götzen geweiht gewesen sein und so weiter. Und sie haben gesagt, wir essen Gemüse. Ja? Und der Herr war mit ihnen und der Kämmerer oder der über sie gestellt war, hat gesagt, ja, das geht ja nicht, weil wenn ihr dann alles so schlecht ausschaut, was machen wir dann? Dann hat er gesagt, nein, probieren wir es 3 Wochen und dann siehst du es. Und es war so. Und nach dieser Zeit, oder war es 2 Wochen, waren die 10-mal besser benannt als alle anderen. Ja. Okay. Und dann, jetzt deshalb, wie der König sagt, die müssen jetzt alle umgebracht werden, wäre Daniel auch dabei gewesen. Und so ist Daniel hingegangen zu diesem Kämmerer und hat gesagt, ja, warum ist der König so aufgeregt und warum so schnell dieses Urteil? Und dann hat er ihm gesagt, ich werde hingehen. Und dann ist er mit seinen Freunden zusammen vor den Herrn. Ja, in Vers 14, da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu ihm, dem der König Vollmacht gegeben hatte. Warum so ein strenges Urteil vom König? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat dem König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könnte. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten, diese 3, Hanania, Michael und Asaria, mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Und da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels und hat ihn gelobt und gepriesen, dass er ihm das gezeigt hat. Daniel war so verständig. Er hat immer Gott gesucht. Und weißt du, wenn Gott dir antwortet, vergiss nicht, ihn zu loben und ihm zu danken. Ja? Und mir gefällt das so, weil auch als er vor den König dann hingetreten ist, hat der König gesagt, kannst du mir das sagen? Dann hat er gesagt, nein, kein Mensch kann das, König, aber es ist ein Gott im Himmel. Und der kann diese Geheimnisse offenbaren. Und er hat seinen Knecht, den Daniel, als ich ihn gesucht habe in dieser Nacht, hat er es mir gegeben. Und Nebukadnezar bekam praktisch die Offenbarung dieser 4 Weltreiche. Und ich möchte euch das ein bisschen zeigen. Dies ist das Bild, das er gesehen hat. Er sah diese Statue vor sich. Und Daniel hat ihm das alles erzählt. Er hat gesagt, du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war Gold. Ja? Und dann, das kannst du hier auch, ich habe es aufgeschrieben, dann die silbernen Arme und die Brust. Und dann ist der kupferne Teil, Bauch und Lenden und die eisernen Beine. Und ganz unten, Füße und Zehen, sind Eisen und Ton vermischt. Okay, und das hat er ihm alles gesagt. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Ist das nicht wunderbar? Gott gibt Menschenmacht. Im Neuen Testament steht auch, jeder kann nur das tun, was ihm vom Gott gegeben ist. Und denke mal, Gott kann einen heidnischen König so einen Traum geben. Und er hat gesagt, du bist also dieses Haupt, das ist dein rettes Gold. Eben, das war, wenn du das liest über Paulus, und es ist erstaunlich. Und er hat gesagt, also dein Königreich, das herrscht über alles. Aber nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines. Das waren die Meder und die Perser. Ja? Und Babylon war ja so, das hat eine Riesenmauer herum. Und dann war dieser Fluss Tigris rundherum. Also niemand konnte da hineinkommen. Aber die Perser haben etwas erfunden. Die haben das Wasser abgeleitet und sind dann unten durch und sind hineingekommen. Und dann steht, das dritte Königreich aus Kupfer wird auch kommen und das wird auch herrschen. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Also das dritte waren dann Griechenland. Alexander der Große, ja, der ein Volk nach dem anderen eingenommen hat. Und das war alles so schnell. Er sah dieses Bild von dem Löwen mit die vier Flügel hinten. Also es bedeutet so schnell. Aber er ist jung gestorben. Und dann geht es weiter. Dann kommen die eisernen Füße. Und das war das Römische Reich. Und da hat er auch gesagt, dass dieses Eisen spricht von Härte. Und das wird ganz schlimm sein, dieses Reich. Das Römische Reich, er bezeichnet das hier, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Und das Römische Reich war dafür bekannt, ja. Dass du aber die Füße und Zehen teils Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von den Eisen, von der Härte drinnen sein, drinnen bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und wir haben also gesehen, Babylon, Meder, Perser, Griechenland, das Römische Reich und Eisen und Ton gemischt ist eigentlich auf uns. Das ist die Zeit, wo wir jetzt sind. Ja? Es ist teils, teils. Und es ist interessant, dass ausgehend von dem Römischen Reich, ja, kam Europa. Und ich habe es gelesen, ich meine, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, ja, aber viele glauben das, dass ein Bild ist von teils weich, teils hart. Und es ist trotzdem interessant, dass die EU wurde 1957 gegründet auf den Vertrag von Rom. Und es stehen angeblich viele Dinge drinnen, die sehr ähnlich sind, was das Römische Reich hatte. Okay. Ja. Und dann hat er aber etwas gesehen, diesen Stein, den siehst du da auch. Ohne menschlichen Zutun kommt dieser Stein und fällt auf die Füße und zermalmt alles und zermalmt die Füße und bis hinauf. Es bleibt nichts mehr übrig. Es bleibt nichts mehr übrig. Es steht da so wunderbar. Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das niemand mehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche, die wir jetzt gesehen haben, zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, König, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhand vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott den König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel und befahl, dass man ihm Speiseopfer und Räucheropfer darbringt. Ich glaube nicht, dass er das wollte. Und der König antwortete Daniel und sprach: Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König, über die einzelnen Bezirke im Lande Schadrach, Meschach und Abednego seine drei Freunde zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Gott hat den Daniel geehrt. Weißt du, wenn du Gott von ganzem Herzen, wenn du von ganzem Herzen mit ihm gehst und das tust, was er sagt, so wie Daniel es getan hat, wirst du das genauso erleben können. Weil er hat hier gesagt, nur dein Gott. Das sollten die Leute an dir und mir sehen. Nur dein Gott ist der Gott über alle. Ja? Wie er hier gesagt hat. Halleluja. Und es ist so wunderbar, weil Gott hat uns so lieb. Er liebte auch sein Volk Israel. Und obwohl das auf sie gekommen war, dass sie jetzt in Gefangenschaft waren, hat Gott sie nicht verlassen. Er hat trotzdem seine Kinder da, er hat seine Leute da, er hat den Daniel. Und den hat er so eingesetzt. Daniel, wenn du das Buch liest, ist so spannend. Die meisten kennen Daniel in der Löwengrube und so weiter. Ja. Gott hat ihn so eingesetzt in diesem heidnischen Land. Und weißt du, Gott möchte uns einsetzen, da wo wir sind. Und er möchte nicht, dass wir nur reden, sondern er möchte, dass die Menschen das sehen. Ja, dass das, was wir sagen, so wie Daniel, dass das genau stimmt. Dass die sagen müssen, ja, dein Gott ist allein der wahre Gott. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns das allen gibst. Und dann weiter noch zum Schluss in Matthäus 24. Da, wo Jesus diese Vorzeichen beschreibt, die haben wir schon gelesen. Ich möchte, dass du noch Timotheus aufschlägst. 2. Timotheus, weil da steht auch noch etwas, wie die Leute jetzt in unserer Zeit, wie das sein wird. 2. Petrus. Timotheus, Entschuldigung. Kapitel 3, da steht: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Also in der Welt, ja. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, den guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit. Das finde ich ja noch am ärgsten. Aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Und der Herr sagt hier ganz deutlich, und ich glaube, wir können das alle erkennen, ja? Wir leben in so einer Zeit. Und deshalb sagt er, wie wichtig ist, dass wir Licht sind. Halleluja. Weißt du, und einfach wie du bist, das sagt so viel aus. Amen. Halleluja. Jesus hat auch in Matthäus 24 davon geredet, von all diesen Dingen, die haben wir jetzt schon gehört, religiöse Verführungen, wie viel gibt es das? Weißt du, dass Satan direkt dahinter ist. Ja? Und da ist so viel drinnen. Kann ich gar nicht alles aufzählen. Also all diese Esoterik und all diese Sachen, das ist alles, um die Leute wegzukriegen, damit sie ja nicht die Wahrheit, damit sie ja nicht das wahre Evangelium erkennen. Aber weißt du was, Jesus ist stärker. Und Jesus ist in dir. Und deshalb werden sie das sehen. Amen. Halleluja. Erdbeben, Hungersnöte, das kennen wir alles. Verfolgung der Gläubigen, falsche Propheten, Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit. Und dadurch wird die Liebe in vielen erkalten. Die Leute werden einfach verzweifelt und wollen einfach von nichts mehr wissen. Aber wenn sie dich sehen und wenn sie die Liebe des Herrn in dir sehen, Ich sage dir, sie werden ihr Herz öffnen. Und sie werden dich fragen, was ist das, was du hast? Was ist das, was anders ist? Halleluja. Und trotzdem, bei all diesen Dingen, dürfen wir nicht vergessen, das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich, wird verkündet in der ganzen Welt. Und wir erleben das so gewaltig. Ja? In der ganzen Welt wird das Evangelium verkündet durch Gemeinden, durch Gläubige, durch jeden Gläubigen und heutzutage 24 Stunden durch das Fernsehen. Ja. Halleluja. Es ist so gewaltig, was der Herr tut. Und dass er immer Menschen gefunden hat, die willig waren, dafür zu glauben. Wie ihr wisst, diese Gemeinde unterstützt solche Leute. Ja? Wir sagen euch das oft, mindestens 10% von allem, was reingeht, geht hinaus. Und wir unterstützen sehr gerne solche Leute, die das reine Wort verkünden in der ganzen Welt. Die Gott, die nichts hatten, aber Gott geglaubt haben dafür, dass sie das ans Fernsehen bringen können. Und das kostet Millionen im Monat. Und sie waren bereit, Gott dafür zu glauben. Halleluja. Also ich glaube, wir haben ein Stück zu gehen. Amen. Halleluja. Amen. Amen, Herr. Preis dem Herrn. Die gute Nachricht geht hinaus. Dann hat man heute diese sozialen Medien, ja, wo die Leute das immer lesen können und erfahren können. Also ich glaube nicht, dass irgendwer sagen wird, könnt ihr, ich habe von nichts gewusst. Ja. Halleluja. Der Herr ist so wie die größte Seelenernte wird jetzt in das Reich Gottes hineingebracht. Und dabei sollten wir nicht nur als Zuschauer am Rande stehen. Nichts sollte uns davon abhalten, Gottes Wort zu hören, zu befolgen und zu erleben. Weißt du, lass dich nicht ablenken vom Feind. Lass dich nicht ablenken, wenn er kommt und sagt, dir geht's schlecht, du fühlst dich schlecht. Wenn er sagt, du bist krank. Wenn er sagt, dir geht's nicht gut. Und außerdem macht der Feind das so, der macht das sehr gefinkelt, der sagt nicht du, der sagt ich, in der Ich-Form, ja? Dass du denkst das. Mir geht's nicht gut. Ich bin das und ich bin das nicht. Glaube ihm nicht. Jesus Christus ist in dir. Halleluja. Und er kommt bald. Und deshalb wollen wir vorbereitet sein für die Entrückung. Ich nenne es auch gern die Abholung der Gemeinde des Herrn. Halleluja. Weißt du, dass es Leute gibt, die glauben das nicht? Das möchte ich auch noch sagen, dass du nicht verwundert bist. Es gibt auch Gläubige, die sagen, es gibt keine Entrückung. Aber, wie Pastor schon gesagt hat, wir gehen mit. Amen. Halleluja. Jesus hat es ganz deutlich gesagt und wir werden über das jetzt hören, im dritten Teil. Halleluja. Wir wollen dabei sein, indem wir in Harmonie mit dem Heiligen Geist leben und leuchten. Weil Gott will, dass wir diese Herrlichkeit, die er jetzt für diesen letzten Abschnitt vorbereitet hat, will er, dass wir sie sehen und erleben. Und er will, dass wir mittendrin sind. Ja? Dass wenn er sagt, hey, geh das und mach das. Hey, ich habe das für dich. Dass wir bereit sind. Weißt du, bist nicht bereit, wenn du nicht im Wort bist. Wenn du nicht in Kontakt bist mit ihm. Wenn du immer nur deinen Dingen nachläufst. Bist nicht bereit. Weil Jesus hat davon gesprochen. Das wird dann überraschend sein. Aber da fällt mir ein, ich möchte dieses Büchlein noch ans Herz legen. Die Gloria Copeland hat es geschrieben. Bist du bereit? Und da hat sie immer gesagt, sei leichtfüßig. Ja? Sei nicht so beschäftigt mit allen Dingen. Und nie mit dem Herrn. Und nie mit seinem Wort. Und nie mit dem, was er dir sagen will. Weißt du, dass Gott dich so liebt? Er will mit dir reden. Und die Bibel sagt, dass wir gereinigt werden durch das Wasserbad des Wortes. Deshalb will der Herr immer mit dir reden, will dich ermutigen, will dir zeigen. Bist du bereit, das kann ich dir sehr empfehlen, es bei uns zu haben. Bist du bereit, von der Gloria Copeland und vom Kenneth Copeland, wir leben am Ende des Zeitalters. ist auch sehr gut. Weißt du, weil, wie wir schon eigentlich sagen, wir können eigentlich nicht so viel drüber sagen in diese drei Einheiten. Es gibt so viel mehr, das zu sagen wäre. Und wir leben am Ende des Zeitalters. Das kann ich dir auch sehr empfehlen. Du kannst im Bücherraum bei der Rosalinde holen. Und dann möchte ich auch noch sagen, dass wir diese CDs wieder haben, also dass das aufgenommen wird, was wir jetzt durchgenommen haben, und dass du das auch bestellen kannst nachher bei der Rosalinde, das Ende des Zeitalters und die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Und da hat sie ein wunderbares Bild gefunden, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, da ist Jesus in den Wolken. Und Jesus sagt, er kommt bald. Und er möchte, dass wir bereit sind, dass wir vorbereitet sind darauf. Halleluja. Danke, Herr.